Und damit nochmal Hallo zur radiofreien Medienwerkstatt mit Hucke und Kehrer, also mit mir, Herrn Hucke und Herrn Kehrer. Hallo, Herr Kehrer.
Ja, hallo.
Und wir haben natürlich auch heute wieder einen Gast und heute reden wir viel über lokales Fernsehen, Anzeigenblätter und einer, der das eigentlich von der Pike auf seit 25 Jahren und länger begleitet, ist Mike Schulz von Oskar am Freitag. Und wir sagen Hallo.
Hallo.
Ja, Mike, du bist ja Geschäftsführer von Oskar am Freitag oder Geschäftsführer eigentlich vom Verlag, der dahinter steht, MSB Verlag. MSB, wofür steht das?
Ja, ich hatte ja Mitstreiter und als der Verlag gegründet wurde, das war im Jahr 99, da war es nicht mehr möglich, zum Beispiel Gotha Verlag oder Gotha Zeitungsverlag zu sagen, du musstest deinen Namen verknüpfen eine gewisse Zeit lang. Und ich heiße ja Mike Schulz. Die Firma hieß eigentlich Medienservice Beratung. Wir haben eine Kommunikationsagentur gegründet und deswegen MSB.
Das ist ganz interessant, dass wir schon mittendrin, weil wir wollen jetzt im ersten Teil über dich sprechen, aber gleichzeitig natürlich, wie du dazu gekommen bist, in dieses Geschäft reingerutscht bist. Weil 99, zur Erinnerung, das war 10 Jahre nach der Friedlichen Revolution. Ich nenne das Datum deswegen, weil auch im Medienmarkt wurden damals ab 89 die Karten neu gemischt, wenn man will. Und 99 waren ja schon 10 Jahre vergangen. Wie war denn damals die Situation? Was hast du in den 90ern überhaupt gemacht?
Also man muss dazu sagen, dass ich schon immer Journalist werden wollte und habe damals mich beworben bei der Zeitung Das Volk, noch vor der Wende, für ein Volontariat. Dann war ich bei der Nationalen Volksarmee, wie jeder meines Jahrganges oder nahezu jeder. Und danach war ja eine andere Welt. Das heißt, die Thüringer Allgemeine hatte die Bewerbung noch liegen und hat das dann auch bestätigt. Ich gehöre praktisch mit den Kolleginnen und Kollegen, die das damals gemacht haben, zum ersten Volontärsjahrgang nach der Wende, ja, zum ersten richtigen Volontärsjahrgang. Damals wurde tatsächlich alles noch so gemacht, wie es gemacht werden muss. 4 Wochen außerhalb, auf Lehrgängen, die verschiedenen Redaktionen. Heute werden Volontäre ja sehr oft, das ist nicht böse gemeint, als Arbeitstiere missbraucht. Damals stand tatsächlich die Ausbildung noch im Vordergrund, mit allem drum und dran. Dafür bin ich sehr dankbar, davon habe ich sehr profitiert. Danach war ich als Journalist unterwegs bei der Thüringer Allgemeine, bei der ich ja volontiert hatte, dann beim Freien Wort, bei einem sehr interessanten Lokalprojekt in Rudolstadt und Saalfeld. Die haben eine neue Zeitung gegründet. Das war noch bevor man sich zwischen den großen Konzernen geeinigt hatte. Und das war ein Projekt mit bis zu 12 Lokalseiten am Tag.
Zwölf Lokalseiten am Tag, das ist ja heute gar nicht mehr vorstellbar.
Nein, das könntest du heute auch gar nicht stemmen. Und das war auch damals, glaube ich, in der Konzeption rückwirkend gesehen zu viel. Ich habe mal eine Urlaubsvertretung gemacht, oben in der Nähe von Rennsteig. Nicht vom Rennsteig, sondern von Neuhaus am Rennweg, sowas. Und da gab es eine Verwaltungsgemeinschaft Oberweißbach, 4.500 Haushalte. Und für diese Verwaltungsgemeinschaft haben wir jeden Tag eine Lokalseite gemacht. Das geht im Sommer schwer. Ich sag's mal so, ich habe dann angefangen, habe Bildmeldungen dementiert. Also ich sag's mal so, es war ja alles noch ein bisschen raserischer, als man sich das heute vorstellen kann. Bild sagte eben, alle Badeseen in Thüringen sind verseucht und ich meldete dann, alle Badeseen in Thüringen sind verseucht, aber nicht in Oberweißbach und so ging das reihum. Ich sag's mal so.
Ne? Okay.
Interessantes Projekt ist am Ende durch eine Einigung der beiden Verlage, die ja heute noch marktführend sind in Thüringen, dann aufgehoben worden.
Du hast gerade gesagt, alle in deinem Jahrgang, nochmal um es zu präzisieren, welcher Jahrgang bist du eigentlich?
Ach so, ja, ich bin 1971 geboren.
71 ja, geboren, also, das heißt, bist du in der Schule?
Also in der Wendezeit dann zur NVA nach dem Abitur und noch vor der Wende war ich dort, dann nach der Wende, interessante Zeiten, gar keine Frage. Und danach gleich ins journalistische Ausbildungsgeschäft.
Aber wie schwer oder leicht war es damals tatsächlich? Also du hast ja gesagt, das war schon dein Traumberuf, dann hast du dieses Volontariat bekommen. Wie leicht war das?
Die Wendezeiten und die Zeiten auch, die ersten 3 Jahre nach der Vereinigung, das sind schon unglaublich interessante Zeiten gewesen. Ne? Das ist ein Transformationsprozess. Du wirst es gelesen haben, er wird es wissen, ja, und mit unglaublich vielen Ereignissen, vielen Drehen, vielen schweren Sachen, die man erlebt hat. Und von der Seite her eigentlich unbezahlbar.
Aber dieses Volontariat zu bekommen, war das damals schwer? Weil also ich bin selbst sozusagen in eine Zeit groß geworden, wo es nicht so einfach war, gleich ein Volo zu bekommen für etwas, dass du machen wolltest. Heute ist das schon wieder ganz anders.
Ja, vielleicht war es einfach auch vom Vorteil. Ich meine, die Welt stand dahin offen, muss man jetzt einfach mal sagen. Und von der Seite her ist es natürlich so, dass vielleicht das Angebot gar nicht so groß war, wie man sich's vorgestellt hat. Es gab ja auch einen unglaublichen Boom. Ich komme ja aus Gotha, ist ja kein Geheimnis. Wir hatten 6 Tageszeitungen in den Jahren 90 bis 92.
Das war auch noch so die Goldgräberzeit der
trifft es richtig zu.
Wir bleiben also noch in diesen ausgehenden 80er Jahren, das sind jetzt noch DDR, und du warst dann offenkundig an der erweiterten Oberschule, EOS, ja, nehme ich an, ja, wenn du sagst, Abitur gemacht. Und auch, um hier nochmal so präzise reinzugehen, weil das ist ja immer was Besonderes gewesen, Journalist zu werden. Aber wie gesagt, du hast ja schon gesagt, nicht nur was die Anzahl der Zeitungen angeht, war was anderes, sondern Zeitung war damals eben auch, ja, oft, was hat Erich Honecker gesagt, komplett die erste Seite und so. Aber ich kann mir vorstellen, und das ist jetzt die Frage, hast du dich immer schon für das Lokale interessiert? Es muss ja irgendwie ein Interesse gegeben haben, warum du das wolltest, den Beruf des Journalisten zu ergreifen.
Jeder Volontär wird, also erstmal, du musst sehen, es gibt einen Unterschied vor und nach der Wende, auch bei den Zeitungen. Die Thüringer Allgemeine war ja die erste Zeitung, die sich für unabhängig erklärt hat.
Mitte Januar 1990,
genau. Und das wird heute auch oft vergessen. Und das haben die selber zustande gebracht. Und es war unglaublich viel Dynamik drin. Von der Seite her stand alles offen. Ja, also es gab in den 90er Jahren überhaupt keinen Punkt, bei dem ich von Redaktionsleitern gehört hätte, lass mal die Finger davon oder mach es nicht oder wie auch immer. Ja, und das versuche ich natürlich heute meinen Leuten mit auf den Weg zu geben. Aber das ist, kannst du gar nicht. Es ist schwer erklärbar heute. Ja, und weil so viel passiert ist. Ja, wir leben heute auch in schwierigen Zeiten, bei denen viel passiert, aber eben nicht so im positiven Sinne, ne?
Aber wenn du sagst, das gebe ich, versuche ich den Leuten mitzugeben, übrigens, weil wir ihn regelmäßig hier im Espresso-Plausch haben, Sergei Lochthofen, den musst du dann ja gut kennen, weil der genau 1990 dann auch Chefredakteur geworden ist. Was gibst du denn den jüngeren Leuten mit aus der Zeit, was erzählst du da? Also außer alte Geschichten, aber es gibt ja Sachen, die du wahrscheinlich wichtig findest.
Dass es sich lohnt, journalistische Grundkenntnisse stetig auszubauen, das Gute am Journalismus ist ja, dass du alles neu machen kannst. Du kannst also verschiedensten Wege zum Ziel verfolgen. Ja, also ich sage jetzt mal einen Bericht, du musst den Bericht nicht immer neu schreiben. Natürlich gibt es eine gewisse Routine, vor allem in Lokalredaktionen. Ne? Aber jeder Volontär geht natürlich auch ins Lokale. Und weil du dort das ABC auch in der Praxis lernst. Vorausgesetzt natürlich, du hast sehr gute Lokalchefs. Ja, dieses Glück hatte ich.
Du hast gerade gesagt, man kann als Journalist alles neu machen. War das dann für dich auch die Motivation, vielleicht nach diesen 90er Jahren, wo du halt bei verschiedenen Zeitungen gearbeitet hast und das einmal alles kennengelernt hast, zu sagen, jetzt mache ich das mal so, wie ich denke, dass es richtig ist, ja, und hast einen eigenen Verlag und dann auch Ausgaben Freitag gegründet?
Das ist eigentlich aus der ersten deutschen Zeitungskrise entstanden. Die Ende der 90er Jahre bis 2003, 2004 lief. Ich habe 1999 als Student eine Kommunikationsagentur gegründet mit journalistischem Schwerpunkt. Wir haben dann Redaktionen gemacht, also als Fremdarbeiter sozusagen unter anderem. Ja, das unter anderem für das Thüringer Wochenblatt, das damals zur Frankfurter Allgemeinen Zeitungsgruppe gehörte. Die machten zu 2002 und damals habe ich gesagt, okay, die machen zu, was mache ich jetzt mit den Mitarbeitern, die wir hier haben und ich selber auch, und habe entschieden, wir machen das selber, aber das war schon reichlich naiv.
Aber vielleicht auch ganz gut, naiv zu sein, mit dem Wissen von heute würdest du es vielleicht nicht machen, oder?
Nein, definitiv nein, das ist das Gute dabei, und dann soll ich eben nicht, und das heißt nicht, dass ich das bereue, nicht falsch verstehen, aber das kann ich mir heute gar nicht vorstellen, unter den Bedingungen, die wir heute auch haben und dem finanziellen Druck und auch den Punkten, die sich aus dem gesellschaftlichen Leben ergeben. Nein, das halte ich für ziemlich ausgeschlossen.
Also jetzt mal im Rückblick, warum sagst du heute, warst du damals naiv? Was waren so die Punkte, die du unterschätzt hast vielleicht?
Ja, du musst einfach sehen, wenn wir eine Zeitung machen, dann machen wir die immer. Ja, selbst wenn sie einmal im Monat kommt. Du musst also den Druck bezahlen, den Vertrieb bezahlen, die Mitarbeiter bezahlen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Das ergab sich auch aus meiner Vergangenheit, das mit Pressemitteilungen zu füllen. Ja, macht auch heute keinen Sinn. Der große Unterschied zu manch anderem Blatt bei uns war, dass wir 85% unserer Seiten mit eigener journalistischer Arbeit füllen. Und das machen wir kontinuierlich schon immer. Das ist ein großer Vorteil, wahrscheinlich auch der Punkt, warum wir neben wenigen anderen noch da sind, ne, dabei. Mhm. Aber du musst es vorhalten. Das heißt, deine Zeitung, wenn es nicht seine Kosten einspielt, die Ausgabe, oder wenn die Ausgabe nicht ihre Kosten einspielt, Entschuldigung, dann musst du die Zeitung trotzdem rausbringen. Und da reden wir eben nicht nur von über 2,50 Euro. Ja, und das habe ich stark unterschätzt, das gebe ich zu. Das war auch kein Selbstläufer mehr, die goldenen Zeiten waren vorbei, aber es hat letztendlich auch funktioniert, weil wir eben auch viele andere Geschichten mit der Firma eben auch gemacht haben.
Um nochmal, wir werden im zweiten Teil dann ausführlicher über Oskar am Freitag sprechen, aber nochmal so das zu nebenbei erwähnt, da habe ich studiert. Wo und was hast du denn studiert?
Ja, ich war an der Universität der Künste in Berlin. Das heißt, ich habe ja bei der Thüringer Allgemeine gearbeitet, bin zum freien Wort gegangen, habe ich gesagt. Und das sollte natürlich nicht reichen. Und bin von der Seite her dann nach Berlin gegangen und an der Hochschule der Künste, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation zu studieren. Ein super Studiengang. Heute heißt es ja Universität der Künste. Ich kann es nur empfehlen, wer sich für mehr als redaktionelle Arbeit und für PR und auch für Marketing interessiert, vor allem interessiert, das ist ein Studium, das kann ich nur empfehlen.
Ist ganz gut, dass du es sagst, also das können wir ja mal so im Serviceblock sagen, weil ja hier auch junge Menschen zuhören und sie immer fragen, wenn ich Journalist werden will, was kann ich machen? Und diese, also im Grunde ist es ja heute noch der Klassiker, die Kombination aus dem richtigen Studiengang, du hast es gerade gesagt, genau hinschauen, und trotzdem natürlich Volontariat, also diese Praxis, das wird es wahrscheinlich.
Ich kann nur empfehlen, bei denen, die damit mit dem Gedanken spielen, eine journalistische Laufbahn einzulegen, die müssen sich Praxis holen, damit sie auch merken, ob sie für den Job auch was übrig haben. Das ist manchmal immer ein bisschen verklärend.
Was glaubst du, woran merkt man das, dass man für diesen Job gemacht ist?
Wenn man dieselbe Aufgabe oder eine ähnliche Aufgabe in 3 Wochen immer noch genauso gern macht wie beim ersten Mal und versucht, einen anderen Weg zu gehen.
Okay, also einfach Spaß an der Arbeit.
Spaß an der Arbeit, so einfach kann man sagen. Ja. Und wer sich da schon ein Stück weit gelangweilt fühlt und vor allem mit deutscher Sprache wenig anfangen kann, der sollte vielleicht dann doch was anderes machen.
Wir haben gleich einen ersten Musiktitel, ich würde trotzdem gerne nochmal wissen, das sind zwar immer so Fragen, die ich aber gern stelle, ob du noch weißt, was so die ersten Recherchen waren, der erste Artikel oder die ersten, die du geschrieben hast. Manchmal merkt man sich das ja. Also gerade damals, als du für die Thüringer Allgemeine was gemacht hast, kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht sich die Ausgabe aufgehoben hat, als dieser Artikel erschienen ist. Aber vielleicht bin ich auch zu romantisch.
Ja, ist nicht ganz falsch. Ich bin einfach zu unordentlich. Du bist romantisch. Wenn ich so romantisch wäre wie du, dann hätte ich es mit Sicherheit gemacht. Aber es ist eine Fülle von Ausgaben gewesen, auch von Fehlern. Ich habe mal beim Freien Wort einen Beitrag gemacht. Da hatte ich einen großen Beitrag, der war insgesamt auch vollkommen okay, aber den Namen des Protagonisten habe ich innerhalb eines Beitrags 6-mal falsch geschrieben, und zwar unterschiedlich. 6-mal unterschiedlich. Nicht erklärbar, wie das passiert. Ist auch danach nie wieder passiert. Vielleicht war ich auch zu optimistisch.
Aber gab es da keine Abnahme? Das liest doch normalerweise noch ein zweites Paar Augen, oder?
Nein, nach der Wende nicht. Also das war auch nicht gleich in den ersten 2 Wochen. Das heißt, dürfte eigentlich gar nicht passieren. Deswegen bin ich von der Seite her mittlerweile immer noch der Meinung, dass ordentliche Lektoren in einen Zeitungsbetrieb gehören. Wir leisten uns ja bei Oskar am Freitag auch ein, Gott sei Dank.
Ja, aber wenn du es gerade angesprochen hast, mit Fehlern umgehen, Journalisten sind ja auch nur Menschen, machen auch Fehler in der Berichterstattung auch mal. Wie versuchst du mit sowas umzugehen, wenn ihr jetzt in eurer...
Ich rufe die betreffenden Leute an und sage ihnen, wir haben das und das gemacht, so ist es passiert, das ist unser Fehler, wir werden es korrigieren. Und es macht eigentlich keinen Sinn oder wenig Sinn, das zu negieren oder nicht damit umzugehen, denn man trifft sich ja, Achtung, für euer Phrasenschwein, ich habe extra 2 Euro mitgebracht, man trifft sich ja immer 2-mal im Leben. Ja, und ich will beim 2. Mal, dass der Mann oder die Frau oder auch das Kind oder der Jugendliche mit mir genauso redet wie beim 1. Mal. Da ist Transparenz unerlässlich.
Auf jeden Fall. Wir hören jetzt auf jeden Fall erstmal ein Stück Musik, was du mitgebracht hast. Michael Bublé mit Feeling Good.
Birds flying high, you know how I feel.
Feeling Goods von Michael Bublé, hier bei Unter 3 der Radio Freimedienwerkstatt mit Hucke und Kehrer, ausgesucht von unserem Gast Mike Schulz vom Anzeigenmagazin Oskar am Freitag. Wir haben jetzt eben schon über Biografisches, aber eigentlich über den Einstieg in den Beruf des Journalisten gesprochen und vielleicht erstmal ganz naheliegend, wenn wir hier schon Musik haben, die ausgewählt wurde, eben vom Gast, dann natürlich an dich auch die Frage, wie kamst du auf den Song? Feeling Good ist ja ein toller Song, auch von Nina Simone kennen ihn viele in der Variante.
Ja, ne. Er baut wieder auf. Ja, ganz einfach. Er baut wieder auf. Und von der Seite her, wenn es ganz schwierige Zeiten sind oder ich den Kopf voll habe, dann hole ich ihn mir regelmäßig auf YouTube ran und dann lasse ich ihn mir mal 2-mal durchlaufen und versuche, ein Stück weit durchzuatmen. Mhm.
Aufbauen ist ja auch so ein bisschen das Motto deines Lebens. Zumindest hast du in Gotha quasi einen Verlag aufgebaut, den es bis heute gibt, und hast das Anzeigenmagazin Oskar am Freitag gegründet. Anzeigenmagazin heißt im Prinzip, es wird kostenlos verteilt, finanziert sich allein über die Werbung, die enthalten ist.
So ist das.
Du hast erst gesagt, ihr habt das in einer Zeit gemacht, als so diese erste Zeitungskrise kam und plötzlich du und viele deiner Kollegen mehr oder weniger auf der Straße standet, und da hast du das Heft des Handels quasi in die Hand genommen, hast gesagt, okay, dann machen wir das jetzt selbst. Wie habt ihr angefangen? Man kann ja nicht einfach sagen, okay, ich bringe jetzt mal eine Zeitung aus, oder?
Ja,
also
das ist
nicht so einfach.
Ich hatte es ja schon gesagt, der Punkt ist, dass wir Fremdredaktionen betreut haben. Mhm. Dadurch hatten wir natürlich entsprechende Verbindungen. Ja? Und hatten auch die entsprechenden Verbindungen mit den Druckhäusern, denn du musstest ja auch die Zeitung liefern, wenn dann gedruckt wurde. Von der Seite her kannte man uns, das ist der erste Punkt. Ja? Mhm. Und deswegen haben wir die Abläufe gekannt. Ja, das ist ganz klar. Also da machte uns keiner was vor, schon damals, auch nach 3 Jahren, auch aufgrund der anderen journalistischen Vergangenheit, weil die bei uns waren, eigentlich auch nahezu alle Journalisten waren. Also dem musste man nichts beibringen darüber, wie was geht. Ne? Und der zweite Punkt ist einfach, wir haben einfach angefangen. Das ging damals noch. Da musste ich jetzt, die Druckerei hatte tatsächlich entsprechend Vertrauen, ne? Und du musstest jetzt keine 10-seitige Bürgschaftserklärung abgeben. Von der Seite her hat man
gesagt... Braucht man nicht trotzdem Startkapital irgendwie so ein Stück weit?
Ja, du brauchst Startkapital, ja, für die technische Ausstattung. Und wenn ich dir jetzt sage, ein Computerarbeitsplatz, wir haben damals schon mit Apple gearbeitet, das ist einfach so, also mit Macintosh-Rechnern. Und da ging auch nichts daneben. Das hat das freie Wort Mitte der 90er eingeführt. Das war ein sehr gutes System. Haben wir auch. Ein Arbeitsplatz kostete uns 24.000 D-Mark. 24.000 D-Mark. Mhm. Ja. Und ich hatte vor 2 Jahren mal einen Besuch, da stand tatsächlich nur einer unserer Bildschirme, es war der letzte im Büro der Verwaltung, und dann kam eine Chinesin rein, die hat sich halb totgelacht über dieses Gerät, das kannte die gar nicht, davon abgesehen, dass der Bildschirm schwerer war als sie. Ja, also, aber das nur am Rande.
Aber ihr habt dann einen Kredit dafür aufgenommen, oder?
Ich habe einen Kredit dafür aufgenommen,
okay. Ja. Da sind wir nämlich auch drin, das ist ja genau die Übergangszeit, Jahrtausendwende, dieses Internet, das war ja in den 90ern irgendwie dann massenkompatibel geworden und online hat immer eine größere Rolle gespielt. Aber ich vermute, anfangs wart ihr noch nicht online präsent, sondern als reine Zeitung. Und mit welcher Auflage seid ihr gestartet und wie viele Seiten habt ihr zu füllen gehabt?
Ja, das ist der Unterschied zur Tageszeitung. Wir füllen so viele Seiten, wie die Anzeigen das hergeben. Na, also das konnten auch mal 12 Seiten sein oder auch mal 32. Und zwar nur die Hände gebunden, wenn es mehr als 32 Seiten werden mussten, weil unser Drucker das nicht machen konnte.
Mhm. Ja. Aber kannst du mal erklären, sozusagen, wie ist dann so eine Anzeigenseite aufgebaut? Also wie viel Werbung tatsächlich muss da stattfinden,
damit die Seite verkauft? Das entscheidet natürlich immer der Verlag, das ist gar keine Frage. Aber bei uns galt immer die Regel, insgesamt dürfen es nicht mehr als 40% Anzeigen sein. Mhm. Weil sonst kannst du ja journalistische Sachen gar nicht ausspielen.
Also genau, um das mal so überschützt zu sagen, nicht, dass nur zwei Seiten Inhalt sind und der Rest blätter ich nur Werbung durch.
Dann guckst du nicht mal rein. Der Allgemeine Anzeiger ist doch ein bestes Beispiel dafür. Nichts gegen die Kollegen. Es gibt ja jetzt gar nicht mehr Kollegen.
Aber Anzeigenverkauf ist ja auch gar nicht so einfach. Ich kann mich erinnern, ich war mal bei einem Radiosender in New York. Da war ich hatte eigentlich nur Urlaub gemacht, aber ich habe so die Angewohnheit, wenn ich irgendwo bin, wo es interessante Medien gibt, dann klopfe ich mal an und frage, ob man mal eine Führung bekommen kann oder so. Und da war ich bei CBS und da hat mir ein Redakteur erzählt, für jeden, den die fachlich einstellen, der Journalismus oder Radio da macht, stellen die nochmal einen, der Anzeigen verkauft sozusagen. Wie ist bei euch da sozusagen die Quote von Anzeigenverkauf zu tatsächlich journalistischen Mitarbeitern?
Du musst natürlich dazu sehen, auch die Zeitung hat sich entwickelt. Es gab ja auch mehrere Ausgaben. Wir sind ja nicht nur in Gotha erschienen, in Gotha sind wir noch da. Die Jena-Ausgabe, die zweitjüngste, die hat dann Corona erledigt. Aber das ist... Die Amerikaner haben ja eine andere Art der Finanzierung, des Umgangs damit auch. In Deutschland würde das gar nicht funktionieren, theoretisch schon. Aber wir haben damals 1,5 Stellen gehabt und haben das dann mit jeder Ausgabe, die wir noch hatten, ein Stück weit ausgebaut. Heute ist es unsere Prokuristin, und die das gar nicht laufen würde, die auch viele andere Dinge mittlerweile nebenbei macht. Also, und ohne die wäre das Plateau, weil du musst die Anzeigen ja verkaufen, da rufst du nicht einmal an und sagst, hey, mach mal Anzeige, ja super, und heute schon gar nicht mehr.
Das wollte ich gerade sagen, auf die Frage wollte ich nämlich hinaus. Wie gesagt, wir sind jetzt im Jahr 2002. Interessanterweise habe ich damals auch Akquise gemacht, um Anzeigen zu besorgen für ein studentisches Projekt, ein Filmmagazin damals, und hier in Erfurt rumgelaufen, wirklich buchstäblich jeden Laden abgeklappert. Da war es aber echt noch möglich, dass jemand gesagt hat, okay, überzeugt uns, das wollte ich mal wissen. Damals waren es ja noch, du hast ja gesagt, das war ja noch ganz gute Zeiten sogar. Ja. Ja. Der Anzeigenmarkt hat sich ja komplett verändert, aber schreib mal, wie der damals war.
Ja, damals gab es noch unterschiedliche Produkte, also unterschiedliche Zeitungen auch im Anzeigenbereich. Das ist heute gar nicht mehr. Es gibt 6 unabhängige Zeitungen noch. Wochenzeitungen oder Monatszeitungen, so wie bei uns, neben den beiden Konzernstrukturen, und danach ist Schluss. Ja, und zählt das mal zusammen, 6 Lokalsender, 6 Zeitungen und die Konzernstrukturen, weshalb ich immer ein großer Fan von Lokal-TV und dem Bürgerradios bin, weil wenn man die beiden rausnehmen würde, dann wäre es richtig ärmlich. Mhm. Ja, da muss man einfach sagen, weil journalistische Vielfalt kannst du überhaupt auch nur aufs Tablet bringen, wenn die Dienstleister dafür überhaupt noch da sind.
Mhm. Mich würde noch mal interessieren, gibt es bei den Anzeigen, die ihr schaltet, gibt es da irgendwelche No-Gos?
Nein.
Also No-Gos
gibt es nur im Rahmen des Pressegesetzes. Wenn also Dinge ganz klar eigentlich nicht publiziert werden dürfen, dann wird das nicht gemacht. Okay. Aber wenn du zum Beispiel auf AfD-Anzeigen anspielst, da können wir offen reden. Nein, wir publizieren sie. Es gehört zum Akt der Pressefreiheit. Ich weiß, das macht nicht jeder, und es ist auch eine Sache, die kann jeder für sich entscheiden, aber dazu stehe ich. Ich kann nicht Meinungsvielfalt propagieren und dann sagen, ihr nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei wir natürlich ein Auge drauf haben, auch hier, ob die Sachen im Sinne des Pressegesetzes funktionieren.
Habt ihr da irgendwie Feedback bekommen, eben genau auf solche?
Ja, natürlich, wir haben auch Mitarbeiter verloren. Ich nehme das den Mitarbeitern auch nicht übel, die gesagt haben, diese rechtsextreme Mistpartei in eurer Zeitung, das tut nicht gut. Aber mein Standpunkt ist wohl überlegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Meinungsvielfalt und Pressefreiheit gilt eben auch für Pressebeiträge oder Meinungsbeiträge, die nicht meinen Idealen entsprechen. Ich sag's mal ganz ehrlich. Mhm. Ja. Und ich kann nicht, weil wir auch regelmäßig zu Mediengesprächen einladen und Ähnliches machen, hier davon reden, dass ich ein großer Fan der Pressefreiheit bin. In Deutschland herrscht Pressefreiheit. Und dann setze ich Sachen auf den Index. Wenn, ganz ehrlich, auch das wissen, das Bundesverfassungsgericht irgendwann zu der Meinung kommt, dass zum Beispiel Parteien wie die AfD rechtsradikal und damit auch verfassungsfeindlich wären, dann wäre in dem Moment sofort Schluss.
Mhm. Ich frage das auch, weil es natürlich auch immer wieder Berichte gibt und das auch die Leute vor Ort natürlich erzählen, dass es natürlich Anzeigenblätter gibt in Thüringen und gar nicht mal so wenige, die tatsächlich sehr, sehr rechtslastig sind. Beim Oscar am Freitag habe ich das zumindest in dem, was ich gesehen habe, nicht feststellen können. Aber es gibt ja solche Zeitungen, die wirklich sehr demokratiefeindliche teilweise Inhalte schon publizieren.
Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Von den 6 Zeitungen sind 3, die ich benannt habe, sind 3 tiefblau. Ja, und auch über den blauen Spektrumsrahmen aus meiner Sicht manchmal auch hinaus. Das sieht man ja bei Lesersachen, aber das ist bei uns ja überhaupt kein Thema, weil solche Beiträge wird es bei uns gar nicht geben.
Aber kommt man nicht automatisch als Anzeigenblatt, das sich halt so über Werbung finanziert, genau wie es ja auch diese anderen rechten Anzeigenblätter machen, kommt man da nicht auch in gefährliches Fahrwasser und hat man da nicht das Gefühl, dass man
sich... Du bestimmst da selber die Regeln. Also da gibt es kein gefährliches Fahrwasser. Mhm. Ja, weil wenn du der Meinung bist, dass du das machen willst in einem pluralistischen Land, ja, dann sollst du es machen, keine Frage. Ja, aber du bist ja nicht gezwungen. Also wenn wir der Meinung wären, wir würden alles für Geld machen, wir machen ja auch keine bezahlte PR wie manche andere, die dann keiner als PR identifizieren kann. Also bei uns läuft das alles noch so, wie man es gelernt hat und wie es sein muss, ganz ehrlich. Ja, und von der Seite her ist das immer eine Sache des Eigentümers, ganz klar. Ne? Da kann sich auch keiner verstecken. Ja, und Meinungspluralität heißt ja, oder Meinungsvielfalt heißt ja nicht, dass ich jeden Scheiß abdrucke. Ja, es muss schon den entsprechenden Maßstäben genügen. Aber was wir eben sagen, ja, wenn sich, wie zum Beispiel jüngst im Gotha, ein Kreisverband der AfD bildet, dann werden wir das natürlich publizieren. Machen wir online auch. Deswegen bin ich kein AfD-Mann.
Aber um das mal, also es betrifft ja auch andere Medien, jeder entscheidet da anders, um genau dieses Beispiel mal aufzugreifen. Jetzt online ist ja schon gefallen. Es gibt ja schon auch viele Klicks mit AfD. Also wenn Björn Höcke oder so irgendwo auftaucht, gibt es viele Klicks. Also der Stern hatte auch auf dem Titelbild Alice Weidel und da gab es auch viele Diskussionen. Ja. Deswegen meine ich so, holen wir gerne auch andere Medien mit an Bord. Also man profitiert schon auch irgendwie von dieser Polarisierung und du auch.
Ja, wenn du das jetzt auf unseren Internetauftritt, besser gesagt auf unserer YouTube-Seite nimmst, dann kann man das schon gelegentlich sehen. Aber wir machen auch nicht jede Woche ein Interview mit Björn Höcke. Aber er gehört zum Leistungsspektrum der Sachen, die wir machen, dazu. Man muss sich immer fragen, warum kriegt Björn Höcke 310.000 Abrufe? Ja, zum Beispiel bei uns auf mancher YouTube-Seite von uns und andere weniger. Ja, da sagen unsere IT-Leute, es ist kein Bluff, das ist auch kein Bot, es ist einfach so, dass Leute, YouTube ist eine Suchmaschine, nach Interviews mit Björn Höcke außerhalb von AfD-Strukturen suchen. Ja, und dann kommen die auf uns, dann wird das angezeigt, dann gucken sie sich das an und kannst du vorher nicht wissen, aber ganz ehrlich, auch wenn wir Harald Schmidt interviewen, dann haben wir auch, der ist im Übrigen auch der Einzige, der in diese Region kommt, bei unseren Seiten von Abrufen wie Björn Höcke, aber das ist einfach ein Punkt.
Obwohl das
kannst du mitnehmen, aber deswegen machst du kein Interview mehr.
Obwohl das erfolgreichste Video bei euch auf dem YouTube-Kanal der pfiffige Pfeifenmacher ist.
Richtig.
Da geht es um so eine Handwerkskunst. Auch Handwerk ist so etwas, was im Online-Geschäft sehr gut immer funktioniert. So noch was Bodenständiges, wo Leute noch eine alte Sehnsucht irgendwie...
Vor allem, wenn es Themen sind wie der pfiffige Pfeifenmacher, dass du nicht mehr in jedem Stadt oder jeden Kreis hast. Ja, okay. Also dass einer Pfeifen produziert, ne, von der Seite her. Und das ist unglaublich. Nach wie vor, es gehört in jedem Jahr seitdem zu den Top 10. Ja, und wenn du dir, weil die Leute es sich schauen, ich weiß gar nicht mehr, wie die darauf kommen. Ich glaube, der Algorithmus sorgt dafür, wenn die dann eben Handwerkskunst eingeben. Mhm. Und ich sehe es mit großem Interesse, ja.
Wenn du das jetzt so sagst, da sind wir uns schon dabei, Klickzahlen indirekt natürlich auch was ankommt, aber nochmal gedanklich, 2002 Anzeigenmagazin, um das mal zu beschreiben, weil wie gesagt, ich lese nicht so oft Anzeigenmagazine, also wir kriegen sie alle. Wir haben jetzt schon rausgehört, was geht, also Handwerk, also wie ist das ist ja so aufgemacht wie so ein bunter Gemischtwarenladen irgendwie, wo auch nicht genau weiß, wo was steht, oder?
Na, es gibt ja, also die Struktur ist eigentlich immer ein bisschen ähnlich bei uns. Ich muss jetzt auch noch mal sagen, wenn ich höre Anzeigenmagazine, ich höre öfter bei Leuten, die zu Gast sind im Landkreis und das sehen, dass sie sowas gar nicht kennen. Ne? Ich habe, wahrscheinlich ist es Eitelkeit, ein großes Problem damit, wenn man unseres in diesen Anzeigenpunkt reinwirft, weil ich sage es nochmal, Anzeigenmagazine, die 85% ihrer Inhalte mit eigenen Leuten produzieren, mit eigenen Themen, ja, die also nicht produzieren, der Landrat schickt eine Pressemitteilung und ich hau die schön rein, damit ich einen Platz zukriegen kann. Ja. Das gibt's ja bei uns nicht. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir noch da sind, weil die Zeiten heute völlig andere sind als vorher. Und von der Seite her ist das natürlich schwer zu sagen, denn das, was du in Erfurt bekommst, ist ein Abwasch. Das ist ein Abwasch mittlerweile von Tageszeitungsmeldungen. Das ist gar nicht uninteressant, aber die sich dafür interessieren, das ist ja immer noch ein hoher Teil, die haben das dann schon mitbekommen.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, du kennst dich da besser aus, was ich überhaupt in Erfurt noch kriege. Den Allgemeinen Anzeiger offenkundig nicht mehr.
Ja. Den Allgemeinen Anzeiger bekommst du theoretisch noch, wird ja noch verteilt, da wo er verteilt wird. Mhm. Ja, aber ich habe keine Ahnung, wie viel oder warum. Ich will da auch gar nicht schlecht reden. Die Kollegen der Mediengruppe, Funke Mediengruppe, sind hochseriös. Aber du weißt natürlich, dass die keine eigene Redaktion mehr haben.
Aber wenn du sagst, so Anzeigenblatt, das ist eigentlich so ein Wort, was du gar nicht so gerne gebrauchst, oder zumindest nicht für den Oscar am Freitag. Wie beschreibst du es dann?
Anzeigenmagazin,
okay. Ja. Dann sprechen wir mal über die journalistischen Standards eures Anzeigenmagazins. Worauf legt ihr bei den Ausgaben Wert? Also gerade bei den Texten, die ihr dann selbst produziert, wo führen die hin und was für eine Stoßrichtung verfolgt ihr da eigentlich? Ja, komplett diese lokale Schiene, dass ihr versucht, den Landkreis abzubilden oder die Stadt Gotha abzubilden? Oder?
Den Landkreis und die Stadt Gotha. Wir machen natürlich auch aufgrund unserer Präsenz im Thüringer Landtag über die Thüringer Lokal-TV-Sender manche Dinge aus diesem Bereich. Wenn einer der Kollegen, der freien Kollegen, zum Beispiel zum CERN fährt in die Schweiz, dann bringen wir auch eine Reportage. Wir halten das eigentlich nicht so fest. Wir machen auch dann und wann mal Erlebnisberichte. Ja, die Kollegen müssen ja selber dort gewesen sein. Also ich kaufe jetzt keinen dafür, dass wir es haben, Fahrbericht ein, sondern die setzen sich selber ins Auto und schreiben selber was darüber. Keine Frage. Ja, und es muss die Leute interessieren. Ja, ich sage immer von 18 bis 80.
Ja. Aber wonach entscheidest du ja wahrscheinlich dann als Geschäftsführer sozusagen, was es in die Zeitung schafft,
die
was
Zeit habe ich du gar ablehnst. Nicht dafür, die Kollegen. Ich lehne ab. Was lehne ich ab? Gute Frage. Ich lehne eigentlich nichts ab. Wenn der Beitrag scheiße ist, dann muss er nachgearbeitet werden. Entschuldigung für alle, die das nicht so ordinär mögen. Ich werde mich bessern. Hoffentlich hört es meine Mutter nicht. So, und nein, dann wird nachgearbeitet. Aber dass ich jetzt sage, das per du nicht, das ist relativ selten. Wenn wir sehen, dass die Protagonisten, die vorkommen sollen, vor allem im Eigeninteresse handeln, was ja auch gut und schön ist, ja, oder in einem kommerziellen Interesse, da stellen wir relativ schnell Stoppschilder auf. Wer kommerzielle Interessen hat, der soll eine Anzeige buchen oder eine PR. Mhm.
Bevor wir gleich in die nächste Musik gehen, weil ich habe die ganze Zeit eine Frage im Kopf, die ich eigentlich schon vor 5 Minuten im Kopf hatte, bevor ich sie vergesse, will ich sie nur noch loswerden, weil wir haben eben schon rausgehört, deswegen Anzeigenmagazin, Begrifflichkeiten fängt es an. Es ist ja trotzdem so ein, und das kriegst du wahrscheinlich mit, wenn ihr Interviewpartner habt, wenn ihr sagt, wir sind vom Anzeigenmagazin, Oscar vom Freitag. Es gibt ja gewisse, ich nenne es mal Vorurteile trotzdem. Wir kennen das auch bei Radio Frei, wenn wir sagen Bürgerradio, dann bloppen bei vielen Politikern, Politikerinnen immer so ein bisschen auf, ach, hier, da kommen die Amateure wieder um die Ecke. Ist das manchmal manchmal ein Problem oder ist es vielleicht ein Vorteil, wenn man so ein bisschen unterschätzt?
Wenn das jetzt nach 23 Jahren bei Oskar am Freitag in einem festen Landkreis, den wir bedienen, ein Problem wäre, dann hätte man nicht gut gearbeitet. Das kennen wir nicht mehr. Das kennen auch unsere neuen Mitarbeiter nicht. Es kommt ja immer stetig was Neues. Und Vorurteile gibt es immer. Das ist keine Frage. Für die einen sind wir die Blauen, weil wir AfD-Anzeigen haben. Für die anderen sind wir die Roten, weil wir viele SPD-Anzeigen haben. Wir sind ja im Kreis von Matthias Heyer. Der hat das früh erkannt, dass man durchaus Gutes publizieren muss gegen Geld und nicht immer darauf setzt, dass Journalisten was für ihn schreiben. Also die SPD in Gotha hat über viele Jahre und macht es auch nach wie vor regelmäßig eigene Seiten, die auch als eigene Seiten ausgewiesen sind, bezahlt und gebracht mit eigenen Inhalten.
Also und ihr habt immer noch einen SPD-Oberbürgermeister, Knut Kreuch, um das noch zu ergänzen.
Ja, natürlich. Ja.
Eine letzte Frage vielleicht noch, die man normalerweise am Anfang stellt, wenn man über sowas spricht. Warum eigentlich Oskar am Freitag? Ist ja jetzt nicht so das klassische, der klassische Name für...
Da sind wir wieder bei dem Thema, das schon MSB anging. Ja, damals war es nicht möglich, Gotha Magazin oder es ging in den 90ern, vor allem in den frühen 90ern, durftest du alles nennen, wie es ist. Das ging bei der Beantragung gar nicht mehr durch. Also du konntest nicht mehr das Gotha Magazin, also du konntest keine Städtenamen oder Freinamen mehr nehmen. Und dann haben wir da gesessen, haben überlegt, wie benennen wir es? Wir hatten ja auch wenig Zeit. Es gibt immer nur eine gewisse Spalte an Zeitmöglichkeiten. Und damals wurde, wie gesagt, das Wochenblatt eingestellt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wird der eine oder andere jüngeren Leser jetzt gleich überlegen, wen ich da überhaupt meine. Und dann haben wir überlegt, welcher Name ist gut belegt. Und es gab die, das wisst ihr selber auch, zumindest du. Ob der Kehrer das noch weiß, weiß ich gar nicht. Der ist jung und kompetent, aber eben auch jung, das sei ihm auch gegönnt. Es gab die Louis Defonnet-Filme, die Oscar-Filme, ja? Ah, ja. Und wir haben nach einem Namen gesucht, der positiv besetzt ist, ja? wo man immer noch mal überlegt von der Seite. Und so kamen wir auf Oscar und am Freitag, damals hatten wir uns das hehre Ziel gestellt, das schafft man heute auch nicht mehr. Mittlerweile haben die Zusteller 3 Tage Zeit, eben am Freitag zu stellen, vor dem Wochenende.
Vielleicht das noch als Letztes, bevor wir wirklich in die Musik gehen. Das ist ja auch noch was Interessantes. Ihr habt ja noch quasi eigene Zusteller. Also 108 Leute stellen für euch die
Magazin. Ja, das geht ja gar nicht anders in einem Flächenkreis.
Ne? Ja, aber das ist ja also auch nicht normal sozusagen, dass man als so kleiner Verlag das selbst irgendwie gestemmt kriegt.
Ja gut, was die Auflage angeht, sind wir ja gar nicht so klein. Das hat aber mit Thüringer Verhältnissen zu tun, bei 64.000 Haushalten. Es war also Nonplusultra damals. Und als der Vertrieb, der das für uns gemacht hat, viele Jahre in Konkurs ging, dann haben wir halt zugeschlagen und haben ihn aus der Insolvenz gekauft.
Und wir machen weiter mit Musik, die du ausgesucht hast. Wir haben eben schon gehört, also Oskar am Freitag durch Louis Defonet-Filme inspiriert. Jetzt kommen wir mal zu einem Rocky-Film, Rocky 3, und da hören wir den Titelsong Survivor, Eye of a Tiger. Aus dem Jahr 1981 Survivor wie Eye of a Tiger hier bei Unter 3 gehört, die Radio Freie Medienwerkstatt, der Kehrer lacht schon.
Ich muss lachen, weil ich dein enzyklopädisches Wissen mal wieder sehr, sehr, sehr gut finde.
Ja, ich finde die Jahreszahl auch deswegen wichtig. Wir haben es jetzt aber indirekt schon erwähnt und sagen es jetzt gerne nochmal ganz deutlich, weil unser Gast Mike Schulz von Oskar am Freitag, dem Anzeigenmagazin, 1971 geboren, ich 1976 geboren und du, Herr Kehrer, 1986. Das ist ja manchmal, du bist der Jüngste, spielt ja heute eine Rolle, weil wir auch über noch DDR und Friedliche Revolution gesprochen haben. Und trotzdem nochmal, um den Titel noch ein bisschen abzuholen. Warum gerade der Titel? Weil ich weiß, Rocky 3, das lief nicht im DDR-Kino. Sowas wurde nicht im DDR-Kino gezeigt. Also wie kam das?
Nein, aber ja, ich bin ein Fan der Rocky-Reihe, muss ich ehrlich sagen. Hat mir immer gefallen, dass auch wenn es dann sehr ideologisch aufgezogen wurde manchmal, aber diese Geschichte von einem Boxer, der ist ja zu den Ursprüngen am Ende auch zurückgekehrt bei der Reihe, der Niederschläge verkraftet, indem er wieder aufsteht und sich eben nicht und nicht liegen bleibt. Das ist immer eine Inspiration.
Das klingt so ein bisschen, jetzt können wir so kitschig sagen, findest du dich da auch wieder? Ja, so immer wieder, also jetzt nein, um Gottes Willen, Niederlage ist jetzt so, nein, aber nein, immer wieder weitermachen.
Von ja, Niederlage, ja, ne, nein, da was den Erfolg angeht, wenn man das jetzt auf die Filmfigur nimmt, ganz sicher nicht. Ja, aber was die Fähigkeit angeht, manchmal auch wieder aufzustehen und weiterzumachen, das auf jeden Fall schon.
Aber weil du gerade das Wort Erfolg eh schon in den Mund genommen hast, mal die naheliegende Frage, wie finanziell erfolgreich kann man denn sein mit so einem Anzeigenblatt heutzutage noch?
Ich sag's mal so, ne, wir sind ja nun über 20 Jahre auf dem Markt. Ja, bei uns ist das ein Konglomerat dieses Geschäftes mit vielen anderen. Manchmal läuft das Blatt, dann hast du einen Gewinn. Manchmal müssen andere Aktivitäten des Verlages, der ja auch Lokalfernsehen macht und andere Sachen, dazu beitragen.
Okay, aber beschreib mal, was habt ihr sonst noch für Einnahmequellen?
Also das ist ja der Grund, warum wir noch da sind, aus den verschiedensten Fällen. Ja, wir machen selber Veranstaltungen, heute mittlerweile seltener ein Stück weit nach Corona, und wir haben einen Lokalfernsehsender, ja, zur Unterstützung der Aktivitäten, mit dem wir auch Politikberichterstattung betreiben, und wir haben die Fähigkeit, Pressestelle und der Pressesprecherposten vorübergehend zu besetzen. Ja. Das heißt, wenn ein Unternehmen oder eine Institution tatsächlich nicht auf den Nenner kommt und weiß, wir brauchen 2 Monate oder 3 Monate einen Ersatz, dann können wir das erledigen. Ja. Mhm. Und so summieren sich die verschiedenen Dinge zusammen und sorgen dann am Ende eines Monats für einen schwarzen Beitrag auf der Kassenseiten, Konto, Seite.
Wir lassen es mal so kryptisch stehen, wir müssen auch, glaube ich, nicht genau in die Zahlen reingehen.
Pass auf, das ist, weil er sagt, klein, das ist immer, wo fängst du an? Die Jahresumsätze vom Verlag liegen zwischen 750.000 und 1,1 Millionen Euro. Das ist in der Tat für diese Branche klein, ja, aber es ist jetzt auch nicht mehr so, es ist nur noch eine Zwei-Mann-Firma.
Aber was sind dann die Gewinne, wenn wir jetzt schon mal die Zahlen, also das klingt ja erstmal beeindruckend, ich kann es überhaupt nicht einordnen, wirklich,
nee,
aber
das
was
ist
bleibt
ja
dann hängen? Also,
beeindruckend wäre es, wenn das der Gewinn wäre, aber es ist der Umsatz. Ja, ich muss euch
du kannst die Gewinn nennen, also
ja, das ist mehr ja als die 2 Euro. Na, es kommt darauf an, jetzt ganz ehrlich. Ne? Also von der Seite her, es gab Zeiten, da haben wir so 12.000 bis 22.000 Euro Gewinn gemacht, dann darfst du halt ein bisschen, aber es gab auch Zeiten, bei denen waren es 100 oder 160.000 Euro. Mhm. Das Problem heute in diesen Medienzeiten ist, du kannst es nicht mehr vorherbestimmen. Du kannst es nicht mehr vorherbestimmen. Das heißt, und das ist durch Corona auch verstärkt, das Handeln der Kunden, und die will ich damit gar nicht verteufeln, sondern es ist nun mal ein Gang auch in unserer Gesellschaft, du willst die beste Entscheidung für dich treffen, dann planen die nicht mehr langfristig, sind der Meinung auch die Marketingleute, sie haben ja immer noch das Internet, sie müssen langfristig nicht planen, da wird nichts besser dadurch, aber damit fällt natürlich eine gewisse Planbarkeit für den Verlag raus. Dann sind wir ja bei der Frage, ob ich das heute nochmal machen würde. Nein, die Bedingungen sind heute viel zu unsicher.
Okay, schließ mal dieses finanzielle Kapitel. Wir wollen
Ich bitte darum.
Ich kenne dich ja, deswegen haben wir dich auch eingeladen, ich kenne dich ja aus der Landespressekonferenz und kenne und schätze vor allem deine Arbeit für den Bericht aus Erfurt. Das ist so ein spezielles Format sozusagen, was sich die TLM quasi mit euch ausgedacht hat.
Ja, das Konzept stammt von den Thüringer Lokal-TV-Sendern, aber die TLM hat es promotet. Es ist entstanden eigentlich aus einer Corona-Hilfe, die Landesregierung unter Bodo Ramelow gemacht hat für die Bürgerradios und dann auch für die Lokal-TV-Sender. Und das war damals ein wesentlicher Grundstein, dass die Sender eigentlich noch gut durch diese Zeit gekommen sind, denn das ist seitdem auch alles ein bisschen anders. Und die Lokalberichterstattung ist Bestandteil eines Aktionsplans Lokale Vielfalt. Ja, die wird also tatsächlich zu 100% über diese lokale Vielfalt das Aktionsprogramm finanziert, von der TLM ausgegeben. Die TLM kontrolliert hinterher, ob alles mit sich mit dem Rechten zugegangen ist im Sinne des Pressegesetzes. Mhm. Ja, da gibt es keine inhaltliche Einflussnahme.
Aber im Bericht aus Erfurt, nur mal, um das inhaltlich mal zu skizzieren, also ihr habt in der Regel die Landespressekonferenzen, die immer vor den Landtags, also vor den Plenen stattfinden, die zeigt ihr als Video
komplett. Wir zeigen die Landespressekonferenz tatsächlich ungekürzt. Damit haben wir angefangen, weil wir gesehen haben, dass es ein Interesse gibt, weil logischerweise, wenn du aus einer Zeitung den Beitrag nimmst, nimmst du nicht nur die persönliche Analyse des jeweiligen Redakteurs. Aber bei manchen Sachen macht es Sinn, einfach mal zu hören, wie positionieren sich die Politiker ausführlich. Das können sie ja bei der Landespressekonferenz innerhalb ihrer 20 Minuten, das weißt du ja selber. Und wir machen aber auch Beiträge, es kommt immer darauf an. Und wir nehmen dann nach der Sitzung Interviews auf.
Und da haben wir mit Experten wie Fabian Klaus, der auch bei uns schon zu Gast war.
Ja.
Aber ihr.
Oder Fabian Klaus, das ist unser Interview mit Gewicht. und Fabian Klaus und ich analysieren am Ende der Sitzung immer, was gelaufen ist. Das heißt, wir analysieren, ist ja gelogen, er analysiert und ich höre zu und freue mich, dass ich nicht arbeiten muss. Von der Seite her passt das und macht er sehr gut. Ist natürlich im beidseitigen Interesse, weil er natürlich jeden Tag sich damit auch beschäftigen kann. Das ist eine Wonne. Dazu bin ich leider gar nicht in der Lage, trotz der Unterstützung der Senderkollegen. Das ist im Übrigen auch eines der Probleme nach Corona, das sich verstärkt hat. Für uns als Macher. Ja. Die Bürgerradios sind, das muss man hier an der Stelle sagen, vollfinanziert im Personal, was auch in Ordnung ist, weil sonst die Arbeit gar nicht mehr möglich wäre, wollen wir ehrlich sein. Ein Bürgerradio auf ehrenamtlicher Arbeitsbasis, das ist eine Totgeburt. Ne? Wir müssen unsere Existenz bestreiten, sind dann froh, dass wir solche Dinge machen, merken auch vor allem bei den Leuten Ü30, dass das tatsächlich gesehen wird.
Nur um es mal transparent zu machen, bis 2027 haben wir unsere aktuelle Lizenz, müssen auch mal wieder gucken und die Zeiten verändern sich, also auch die Bürgerradios und auch Mitmachradios wie Radio Frei müssen da immer perspektivisch gucken.
Ich würde aber gerne nochmal quasi den Sprung zurück machen. 2018 habt ihr dann quasi Oskar am Freitag TV gegründet, richtig?
Also den Bewegtbildbereich haben wir aufgebaut seit 2014.
Den gab es schon vorher, aber dann habt ihr die Lizenz bekommen.
Wir haben die Lizenz beantragt und bekommen, genau. Das muss man wissen, Lokal-TV-Sender, genauso wie Bürgerradios, unterliegen der Obhut der Thüringer Landesmedienanstalt. Das ist auch richtig und wichtig, weil man natürlich auch gewisse Formalien erfüllen muss, damit man überhaupt an die Arbeit gehen kann.
Aber war das Bewegtbild in den Jahren zuvor bei euch schon so erfolgreich, dass ihr gesagt habt, jetzt versuchen wir auch die Lizenz zu bekommen? Also weil ich stelle mir das mal vor, ihr habt ein Anzeigenblatt, ihr habt schon einen Haufen zu tun. Habt ja auch die Zustellung und so weiter.
Ja, aber wir sind ja nicht doof. Ne? Und der Mediennutzungswandel, den können wir ja nicht wegreden. Das kennt ihr ja selber auch. Radio kommt ja Gott sei Dank ein Stück weit unbeschadet durch. Weil Radio hört jeder. Ja, die Frage ist immer nur, wo. Ja?
Aber hast du nicht das Gefühl irgendwann mal, oh, jetzt binden wir uns damit noch mehr Arbeit ans Bein?
Nein, gar nicht. Ich hatte das Gefühl, wenn wir das nicht machen, sind wir in 10 Jahren tot. Das haben wir ja dadurch vermieden.
Das ist interessant, das wäre jetzt auch eine Frage gewesen. Also die Flucht nach vorne ist manchmal der Ausweg.
Ja.
Und das muss ja auch mal da, seit 7 Jahren, 2018, gibt es jetzt eben dieses lokale Fernsehen. Und ihr seid die zweitjüngsten, glaube ich, die jetzt darauf gegangen sind. Und auch hier denke ich immer so, das muss ja noch funktionieren, weil als wir uns vorbereitet haben auf das Gespräch, haben wir gedacht, Lokal-TV, das ist doch was aus den 90ern, aber offenkundig, du kannst uns gerne eines Besseren belehren.
Das müssten die Kollegen, wenn das die Kollegen hören, die schon das tatsächlich über 20 Jahre machen, dann könntest du dir jetzt aber was anhören. Da bin ich aber einer der Jüngeren. Es gibt Kollegen wie Jörg Pastori oder Mike Langer, der eine aus Sonneberg, der andere aus Altenburg, die machen das seit 25 Jahren, dann überlegen wir manchmal, wie die das hinbekommen haben, aber das nur am Rande. Von der Seite her, nein, das ist der Trend, dass die Leute hören und sehen, aber nicht mehr lesen. Ne? Und dieser Trend der jungen Leute, dem kannst du ja nicht negieren. Ne? Und es geht ja immer darum, auch Reichweite zu erhalten. Ja, und in der Kombination sind wir natürlich deutlich stärker aufgestellt als unsere Kollegen, gebe ich ja ehrlich zu. Es ergibt sich ja einfach. Wir können ja die eigenen Geschichten auch noch promoten und wissen, die kommen auch in jeden Haushalt an. Aber Fakt ist, dieser Mediennutzungswandel führt zu Veränderungen im Mediennutzungsverhalten. Print wird sich ändern. Print wird nie aussterben. Es wird immer kluge Leute geben, die lieber lesen als. Aber die Art und Weise, wie man liest, das sehe ich selber. Ne? Ich hätte es vor 5 Jahren für unmöglich gehalten, dass ich 3 Zeitungsabos übers Handy lese. Tut meinen Augen nicht gut, aber geht einfach schnell und kompetent und funktioniert auch. Wichtig ist zu wissen, alles, was man tut in dieser Hinsicht, muss mit einer gewissen journalistischen Grundqualität passieren. Wenn die nicht da ist, hast du keine Chance, ja, bei den Leuten.
Darf ich mal fragen, habt ihr eine Vollfrequenz eigentlich? Also ihr sendet ja übers Kabelnetz in Gotha und Waltershausen.
Ja.
Habt ihr 24 Stunden TV?
Naja, wir machen Wiederholungen.
Also Endlosschleife so ein bisschen.
Ja, na, 24 Stunden, dann würde ich hier tot umfallen.
Ja, klar, ja, aber also, wie setzt sich das Programm dann zusammen? Wie oft habt ihr da neue Inhalte dann?
Ja, also wir machen es ein bisschen anders als die Kollegen. Die müssen einmal in der Woche aktualisieren, machen das auch viel. Wir nehmen manche Dinge auch schnell rein. Aber es ergibt sich halt aus dem, was passiert. Ja. Und es ist halt ein Kanal, bei dem die Leute reinschauen können. Aber ich sage euch auch, was ja in den vergangenen Jahren gewachsen ist, ist, wir hatten es ja im Vorgespräch schon mal angesprochen, die Nachnutzung.
Ja,
also die Nachnutzung über die Internetseite, die Nachnutzung über YouTube. Unsere YouTube-Seite hat 1,87 Millionen Abrufe erhalten. In diesem Jahr hat schon mehr als im vergangenen Jahr. Das hat natürlich auch mit dem Bericht aus Afro zu tun, aber nicht nur, weil die Leute sich dann den Pfeifenmacher zum Beispiel anschauen. Die stoßen auf die Seite und gucken sich das an und du kannst ja anhand der Analyse der Suchmaschine sehen, wie die hergekommen sind. Ja. Mhm. Das ist ein spannendes Feld. Aber kein schönes, weil jeder Verleger, jeder Eigentümer einer Zeitung, eines Senders, wie auch immer, würde ganz gern konstante Reichweiten kennen wollen. Ja?
Darauf läuft so ein bisschen hinaus. Wir sammeln mal so langsam so ein bisschen ein, was wir auch schon so gelernt haben. Also das sind ja Sachen, die du jetzt uns gesagt hast. Also dass auf jeden Fall die Leute mehr schauen als lesen. Dass, wie gesagt, die Nachnutzung Internet eine große Rolle spielt.
Immer mehr schauen als lesen.
Immer
noch
mehr
ist es
schauen.
Nicht so weit.
Noch ist es nicht so weit. Aber jetzt mal so ganz allgemein naiv gefragt, wir fragen uns auch bei Radio Frei, wie lange kann man eigentlich planen oder fährt man immer so auf Sicht von Jahr zu Jahr?
Also wir haben von Anfang an, das wissen auch unsere Mitarbeiter, auch die, die schon über 20 Jahre da sind, die gibt es tatsächlich auch. Wenn wir neue Mitarbeiter einstellen oder wenn wir Projekte anschieben, dann sage ich den Leuten tatsächlich, und das ist kein Ruhmesblatt, aber den Thüringer Verhältnissen geschuldet, ich kann Ihnen sagen, dass wir in 3 Monaten noch da sind, ob wir in 6 Monaten noch da sind, keine Chance. Dafür ist das Leben zu schnelllebig geworden. Wir haben uns aber an diesen Druck auch ein Stück weit gewöhnt. Kann man tatsächlich immer als Normalität nehmen. Aber wenn uns jetzt heute 3 der wichtigen Kunden oder etwas anderes ausfällt oder wir einen Brand hätten, den wir selber verschuldet haben, müssten die Technik neu anschaffen, dann wäre Schlussende. Naja, ich sag mal, dann wäre Schlussende, vor allem für den, der so bescheuert wäre, keine Versicherung abzuschließen fürs Feuer, aber das nur am Rande.
Okay. Ja, ansonsten, du hast auch im Vorgespräch hast auch gesagt, dass insgesamt es auch schwer geworden ist, so die lokale Reichweite, die man theoretisch erzeugen kann, auch mit einem Produkt, auch schwer ist zu monetarisieren.
Die Reichweite, Herr Kehrer, ist praktisch, nicht theoretisch. Wir erreichen eine Reichweite.
Ja.
Ja, und weil ich das auch immer wieder höre, aber wir können auch aufgrund der Kostenloskultur, die wir in den 90er Jahren, die großen Verlage einfach versaut haben, die sie jetzt natürlich korrigieren, aber mit mangelndem Erfolg, außerhalb von Spiegel Online, sagen wir es mal so, in der Zeit gibt es keine Internetprojekte im Zeitungsbereich, die von allein laufen würden oder die positives Geld reinbringen. Ich kenne zum Beispiel keins. Ja, und davon, aber es ist einfach so, dass man ohne nicht auskommt. Man kann aber, das schaffen auch die Kollegen von Funke nicht. Die haben ja eine gigantische Reichweite mit ihren Facebook-Seiten pro Stadt und kriegen das gar nicht auf die Honorarisierungsspur, weil die Leute, wenn sie sofort ein Abo nehmen bei Facebook, kannst du ja ohnehin nicht dann abspringen. Und ich glaube einfach, dass es damit zu tun hat, dass zu viel kostenlos Kultur kriegst du nicht mehr zurückentwickelt. Ja.
Das wurde immer wieder versucht, aber ist bis heute nicht gelungen. Ich frage mich jetzt noch, wir haben ja immer mal so indirekt darüber gesprochen, Mediennutzung, aber wer nutzt eigentlich das Anzeigenmagazin Oscar am Freitag? Also kannst ja sagen, es kann mir egal sein, wir schmeißen es in die Haushalte, aber ja, habt ihr so eine Vorstellung von den Lesern, wer das besonders so annimmt?
Wir haben nicht nur eine Vorstellung, wir haben Wissen, denn die Kreissparkasse Gotha hat uns mal eine entsprechende Umfrage, also eine repräsentative Umfrage finanziert. Ob sie das heute noch, ist gar nicht so lange her, muss man sagen, die mehrere Rückschlüsse gehabt hat. Ja, ich bringe mal drei Fakten auf den Tisch aus dieser Umfrage. Wir haben 68.000 Haushalte damals beliefert, ist jetzt ein bisschen gesunken, das ist ganz klar. Dann gab es aus der Umfrage heraus 36.000 Stammleser, die identifiziert wurden, und Stammleser sind die von der ersten angegeben haben, von der ersten bis zur letzten Seite, alles durchzublättern, um zu gucken, was ist. Ja? Mhm. Unser Bekanntheitsgrad, Punkt Nummer 2, lag damals, war aber auch schon fast 20 Jahre alt, die Zeitung, bei 92%. Dann sagt man, muss sein, aber vergesst bitte nicht, wir erscheinen einmal im Monat, das heißt 12-mal im Jahr, es ist gar nicht so häufig. Ne? Und die Leute gautieren durchaus, dass sie etwas sehen, auch die Tageszeitungsleser, was sie noch nicht gesehen haben, nur gelesen haben. Und das merkt man sich. Und dann schaut man auch regelmäßig rein. Wir leben also auch von traditionell guter Arbeit, vor allem in den ersten 15 Jahren. Ja, ob das heute noch aufbaufähig wäre, das lasse ich mal dahingestellt. Und das ist einer der Gründe, warum wir auch wissen, was ist. Und dann kam das Dritte, es war, weil die Fragen haben wir ja erstellt, das Bewusstsein für Ereignisse vor der Tür, es wird immer ein bisschen weniger ernst genommen, aber das geht von 14 bis 84. Ja. Die Frage, interessieren Sie sich für das, was direkt vor Ihrem Gartentor passiert, ja, im übertriebenen Sinne, beantworteten bereits die 14- bis 18-Jährigen zu 82% mit Ja. Ja, das heißt, das Interesse an Berichterstattung, das wissen die Kollegen, das wisst ihr doch selber auch, ne? Auch ihr von Radio Frei, das ist immer da. Die Frage ist, ob die Leute dafür noch Geld ausgeben würden in Zeiten, in denen sie wissen, sie können auch andere Quellen anzapfen ohne. Ja? Das ist ein entscheidender Punkt. Und die Wertigkeit dieser Arbeit, es steckt ja Arbeit dahinter, die war es auch nicht jeder zu werten. Muss man auch nicht. Aber da sind Dinge passiert in den 90ern. Ich bin ziemlich sicher, dass jeder Verlagsmanager, der heute noch aktiv ist und damals schon beteiligt war, da andere Dinge hätte machen wollen. Ja, aber man kann es halt nicht zurückdrehen. Mhm. Und wir leiden darunter. Das ist ganz klar. Wir können die Größe dessen, was wir haben, nicht so runterbrechen, wie dass wir damit Geld verdienen. Da kommt ja auch, da kommen ja auch unsere Unternehmerfreunde aus den USA hinzu, das wisst ihr, YouTube, Facebook, WhatsApp, wie auch immer. Wir liefern die Inhalte notgedrungen, auch um darauf aufmerksam zu machen, die kriegen das Geld. Deswegen bin ich ein klarer Verfechter einer Internetsteuer. Diesmal am Rande, liebe Hörerinnen.
Ansonsten gibt es das bei dir noch frontal, ja. Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage, die mich interessieren würde, weil du das jetzt schon so lange machst. Du hast, wie gesagt, den Niedergang der Zeitung erlebt. Du hast selbst mit deinem Verlag dann gesagt, okay, bevor wir hier krachen gehen, müssen wir auch uns ins Internet verlagern, müssen sozusagen auch das Bildmedium aufbauen. Genau. Was glaubst du denn, wo es in Zukunft hingehen muss, damit man als so ein kleiner Verlag, wie ihr der seid, noch bestehen kann? Also sowas wie KI jetzt zum Beispiel oder TikTok-Trends, also so Short-Clips, ist das für euch schon, macht ihr euch da Gedanken drüber?
Also auf TikTok sind wir zum Beispiel noch gar nicht vertreten. Mhm. Da machen wir uns schon Gedanken drüber. Das ist gar keine Frage. Die Frage, wohin es geht, ist im Augenblick ganz schwer zu beantworten, weil die Dynamik der Entwicklung, auch der technischen Entwicklung der vergangenen Jahre, so groß ist, dass man das im Augenblick gar nicht vorherbestimmen kann, was der wesentliche Fakt ist und bei dem wir ein Stück weit auf der, das mögen die Hörerinnen und Hörer hoffentlich nicht falsch interpretieren, auf der Verliererseite stehen, ist der Investitionsbedarf, der sich aus dem Einsatz von KI ergibt. Ja? Mhm. Und wir haben zum Beispiel die Thüringer Lokalsender, arbeiten sehr gut mit der TLM zusammen. Ich kann mich nur bei Jochen Fasko und dem Team bedanken. Das ist eine konstruktive Arbeit. Das gab es vor dem Antritt von Jochen Fasko so nicht, aber das ist ein anderes Thema. Der Punkt ist, es muss Bereiche geben, bei denen journalistische, wir reden von journalistischer Arbeit, ja, geschützt und auch ein Stück weit gestützt wird. Ja, wenn wir die Medienvielfalt verlieren, dann verlieren wir ein Gradmesser der demokratischen Entwicklung. Deswegen bin ich auch überhaupt ein Verfechter. Klar, ich bin auch für Reformen beim Mitteldeutschen Rundfunk. Die eine oder andere Strukturreform kann vielleicht nicht schaden. Aber ich will vom Grundwert des Mitteldeutschen Rundfunks, der ARD, von ZDF, von all den damit verbundenen Hörfunkformaten, ich bin ja ein großer Fan von MDR aktuell, weil ich dann viel Zeit spare, wenn ich Auto fahre, mir das anhöre. Das darf und muss erhalten bleiben, sind Grundpfeiler unserer deutschen Demokratie. Das wird manchmal unterschätzt.
Sagt Mike Schulz vom Anzeigenmagazin Oskar am Freitag. Wir, Herr Kehrer und Herr Hucke, bedanken uns, dass du heute hier gewesen bist bei Unter drei. Vielen Dank.
Gerne.
Und wir haben jetzt so ein bisschen versucht, in die Zukunft zu schauen, gelernt, so richtig kann man nicht in die Zukunft schauen, aber wir blicken kurz in die Vergangenheit in Bezug auf den nächsten Musiktitel. Wir haben gehört, Herr Kehrer war schon mal in New York. Warst du schon mal in New York?
Nein. Das steht noch auf der To-Do-Liste.
Und deswegen hast du wahrscheinlich den Song rausgesucht von Udo Jürgens.
Nein, ich bin ein großer Udo Jürgens-Fan, das muss ich ehrlich sagen. Was er live geleistet hat, das können nur die, die regelmäßig da waren. Ich hätte gerne sein letztes Konzert gesehen in Erfurt, kurz vor seinem Tod, der überraschend kam. Aber dann kam mein Vater, der in den 50 Jahren, die ich da schon auf der Welt war, oder 45, nie was von mir wollte und sagte, ich würde ganz gern die beiden Karten nehmen. Hat er auch bekommen. Ich habe später ein bisschen geweint, aber ich hatte ja sein oder andere Konzert schon vorher gesehen.
Also hat Udo Jürgens gesehen und jetzt gibt es aber Ich war noch niemals in New York für Mike Schulz von Udo Jürgens.